Ja, Sie dürfen sitzen, sich wieder setzen. Vielen Dank, dass ihr dieses Lied gesungen habt. Darf ich bitten, dass man die erste Strophe noch einmal einblendet von diesem Lied? Geht das? Genau. Und jetzt nicht der nächste Teil. Genau, noch einmal weiter. Genau, da haben wir es, das haben Sie schon x-mal gesungen. Wer mag sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, also wie viele Menschen nicht gerettet werden, wenn wir nicht uns zu ihm wenden und ihn suchen im Gebet. Also wir haben das schon x-mal gesungen, was ich heute gepredigt habe. Jetzt kann man das andere hineintun, genau. Ich muss Ihnen sagen, ein dickes Kompliment, Sie sind sehr lebendig. Es ist leicht, mit Ihnen da zu predigen. Sie sind sehr aufmerksam, da möchte ich Ihnen herzlich dafür danken. Das ist sehr einfach, hier zu sein. Ich möchte noch etwas sagen zum Gebet heute Abend. Es geht ja beim Gebet nur jetzt um die Fürbitte, was wir anschauen. Also es geht nicht, Gebet ist auch Gemeinschaft pflegen mit Jesus. Einfach mit ihm zusammen zu sein. Gebet ist ja auch Anbetung. Gebet ist Lobpreis. Gebet ist Dank und vieles, vieles mehr. Über alle diese Themen könnte man ja auch miteinander nachdenken. Es geht aber jetzt um diesen Aspekt der Fürbitte, also wo wirklich etwas bewegt wird. Auffallend ist vielleicht doch, dass in der ganzen Bibel viel Fürbittegebete sind. Das ist wirklich auffallend, wenn Sie das einmal achten. Aber wie gesagt, es ist nur dieser Aspekt und darum heute Abend der zweite Teil, wie können wir wirkungsvoll für Menschen beten? Ich lese Ihnen dazu aus der Apostelgeschichte, Kapitel 12, den 5. Vers. Da heißt es, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Ich sage Ihnen kurz die Situation. Herodes hatte Jakobus hinrichten lassen. Er merkte, dass das den Juden gefiel und so ließ er kurze Zeit später auch Petrus gefangen nehmen und er wollte auch Petrus hinrichten. Das Ganze fiel in die Passazeit hinein, also auch Herodes wusste, er musste warten mit der Hinrichtung, bis eben dieses Passafest vorbei ist. Und jetzt sind wir in der Nacht vor der Hinrichtung von Petrus. Was mich unglaublich fasziniert, wenn ich diesen Text lese, ist, wie Petrus einfach schläft. Ich weiß nicht, ob wir schlafen würden, wenn wir wüssten, morgen sterben wir. Oder wenn wir wüssten, morgen werden wir hingerichtet. Aber Petrus weiß sich in der starken Hand Gottes geborgen. Er weiß, es kann mir nichts passieren, was Jesus nicht ausdrücklich will und zulässt. Und alles, was er will und was er zulässt, muss mir letztlich ja auch zum Guten mitwirken. Und in dieser Situation hinein wollen wir jetzt mal anschauen, was machte die Gemeinde? Es ging also wirklich um das Leben von Petrus. Organisierten sie einen Aufstand und versuchten, Petrus irgendwie freizukämpfen. Das haben sie zum Glück nicht gemacht. Wissen Sie, das Gefängnis war in einer Burg. Die Burg war uneinnehmbar. Die Soldaten waren kampferprobt. Wenn jetzt die Juden auf die hirnrissige Idee gekommen wäre, Petrus irgendwie frei zu kämpfen, dann wäre der Aufstand blutig niedergeschlagen worden. Also zum Glück haben sie das nicht gemacht. Verfassten sie eine Bittschrift und ließen sie von einflussreichen Bürgern in Jerusalem unterschreiben. Nun, das wäre vielleicht eine gewisse Chance gewesen. Es gab unter den Juden einflussreiche Leute, die waren bei weitem nicht alle einverstanden mit dem, was Herodes machte. Vielleicht gab es auch in der Gemeinde einflussreiche Leute, das wissen wir nicht. Und es wäre möglich gewesen, sie hätten eine Bittschrift verfasst und geschrieben und vielleicht hätte Herodes Petrus dann freigelassen. Aber das haben sie auch nicht gemacht. Sammelten sie Geld, um Herodes zu bestechen. Soll ich etwas sagen? Damit hätten sie hundertprozentig Chance gehabt. Man weiß aus der Geschichte, Herodes war ein ganz bestechlicher Herrscher. Wenn man ihm genügend Geld gegeben hätte, dann hätte er Petrus losgelassen. Meine Frau und ich, wir waren vor vielen Jahren in Paraguay und man hat uns dort erzählt, Paraguay ist einer der bestechlichsten, korruptesten Staaten, die es überhaupt auf dieser Welt gibt. Das heißt, mit genügend Geld bringt man jeden ins Gefängnis Und mit genügend Geld bringt man jeden aus dem Gefängnis. Und so ähnlich war das auch damals mit Herodes. Also wenn man ihm genügend Geld gegeben hätte, Petrus wäre freigekommen. Interessant aber, die Gemeinde macht das nicht, sondern was machen sie? Sie beten. Und jetzt hören Sie bitte das nicht so fromm. Sagen, ja logisch, dass sie beten. Sondern versetzen Sie sich in die Situation. Stellen Sie einmal vor, die Soldaten hätten das gewusst. Die hätten gewusst, da gibt es ein paar Christen, die beten für Petrus. Ich meine, was hätten die gemacht? Die hätten gespottet, die hätten gelacht, die hätten gedacht, jetzt, das nimmt uns schon noch Wunder, was durch diese dummen Gebete dieser törichten Christen passiert. Aber durch das Gebet der Christen kam Petrus frei. In jener Nacht kam ein Engel, er stupfte Petrus so an der Seite, sagte, komm, folge mir nach. Petrus wusste nicht so recht, ob er träumt oder ob das Realität ist, aber er war klug genug, Gott auch im Traum zu gehorchen. Die Ketten fielen ab, er ging an den Soldaten vorbei, das Gefängnistor öffnete sich, sie betraten die Straße, der Engel verließ ihn, Petrus kam zu sich und jetzt merkte er, alles, was er erlebt hatte, war Realität. Einige Augenblicke überlegte er, wo er hingehen könnte. Dann entschied er sich, dass er ins Haus von Maria ging. Das war die Mutter von Johannes Markus. Vermutlich erwartete er, dass die Christen dort zusammen waren und beteten. Wie auch immer, Petrus klopft. Eine Magd mit Namen Rode kommt zur Tür. Und als sie hört, dass es Petrus ist, ist sie so froh, dass sie vergisst, die Türe zu öffnen. Sie läuft zurück zu den Betern und sagt, Leute, Petrus steht vor der Tür. Und die Beter sagen, ach, hör auf, das ist unmöglich, das ist sicher das Gespenst oder der Geist von Petrus. Wahrscheinlich ist Petrus bereits hingerichtet worden. Aber Petrus klopft weiter, schließlich öffnet man ihm die Tür. Er geht hinein, tritt mitten unter die Beter. Sie müssen sich jetzt vorstellen, ich wäre Petrus, ich würde zu ihnen treten. Und die sehen, dass dieses Gebet erhört worden ist. Was mich als zweites fasziniert, wenn ich diese Geschichte lese, ist, dass die Gemeinde gebetet hat. Sie hat aber nicht das Gebet des Glaubens gebetet. Sie hatten ja nicht eigentlich damit schlussendlich doch gerechnet. Und ich habe am Anfang dieser Gemeinde in Jerusalem Vorwürfe gemacht. Ich habe gesagt, wie ist das nur möglich, dass man betet, aber man betet nicht das Gebet des Glaubens? Heute bin ich zutiefst überzeugt, die Gemeinde hat alles hundertprozentig richtig gemacht. Sie konnten nicht das Gebet des Glaubens beten. Wissen Sie warum? Sie kannten den Willen Gottes nicht. Wir können nämlich nur im Glauben beten, wenn wir den Willen Gottes genau wissen. Und das wussten sie nicht. Sie wussten nicht, will Gott Petrus freilassen oder nicht. Aber sie haben alles richtig gemacht, sodass sie diese gewaltige Gebetserhörung erlebt haben. Also wir können auch beten und können häufig nicht das Gebet des Glaubens beten, weil wir den Willen Gottes letztlich nicht genau wissen. Aber wir können trotzdem ganz, ganz viele Dinge erleben, wenn wir es richtig machen. Und das möchte ich Ihnen jetzt zeigen anhand dieses Textes. Was hat die Gemeinde gemacht? Wie hat sie gebetet? Welche Gebete werden erhört? Das Erste, Gott erhört Gebete, die an ihn gerichtet sind. Es heißt in unserem Text, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott, zu Gott. Also Gott erhört Gebete, die wir an ihn richten. Jetzt sagen Sie vielleicht, Moment mal, sind nicht alle Gebete an Gott gerichtet? Nein, bei weitem nicht. Auf dieser Welt werden viele Gebete gebetet, die sind nicht an Gott gerichtet. Sie sagen, ich weiß, was Sie meinen. Sie reden von den Gebeten der Heiden, die zu ihren Götzen beten. Ja klar, die beten natürlich nicht zu Gott. Nein, das meine ich nicht. Ich rede von unseren Gebeten. Sie sagen, jetzt weiß ich, was Sie meinen. Sie reden von den Gebeten der Katholiken, die zu Maria oder zu einem Heiligen beten. Ja klar, das sind natürlich keine Gebete, die an Gott gerichtet sind. Nein, ich rede von unseren Gebeten. Ich bin ganz sicher, ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber aus diesem Haus steigen manchmal Gebete in den Himmel, die sind nicht an Gott gerichtet. Wir alle beten immer mal wieder und unsere Gebete sind nicht an Gott gerichtet. Darf ich Sie mal fragen, haben Sie auch schon einmal gedacht, wie lange muss die Gebetsstunde noch gehen? Haben Sie das schon mal gedacht? Oder haben Sie auch schon mal gedacht, wie lange muss ich eigentlich noch beten? Und sehen Sie, wenn Sie solche Dinge denken, dann ist das ein deutlicher Hinweis, dass Sie sich nicht bewusst sind, dass Sie in der Gegenwart des lebendigen Gottes sind. Haben Sie schon mal gebetet und waren gedanklich an einem Problem in der Arbeit? Sie haben gebetet, Sie waren gedanklich im Urlaub oder bei den Kindern oder irgendwo. Das sind alles Gebete, die nicht an Gott gerichtet sind. Und ich sage Ihnen noch einmal, wenn wir denken, wie lange muss ich noch beten, wenn wir diesen Gedanken haben, dann ist das ein deutlicher Hinweis, dass unsere Gebete eben nicht an Gott gerichtet sind. Stellen Sie sich einmal vor, ich hätte ein Meeting mit dem amerikanischen Präsidenten. Ich sage Ihnen, ich würde Ihnen das brühwarm erzählen. Also ich würde sagen, wir fliegen nach Washington. In Washington treffe ich Joe Biden. Aber wissen Sie, was ich nicht fragen würde? Ich würde nicht fragen, es nimmt mich schon Wunder, wie viel Zeit ich für ihn aufbringen muss. Das würde ich nie fragen. Ich würde natürlich fragen, wie viel Zeit hat er für mich? Und jetzt überlegen Sie einmal, wenn wir beten, dann haben wir nicht ein Meeting mit dem amerikanischen Präsidenten, sondern mit dem Herrn aller Herren, mit dem König aller Könige. Und wenn uns das bewusst ist, dann fragen wir nicht mehr, wie lange muss ich noch beten, sondern wir fragen dann, wie lange darf ich noch beten, ohne die alltäglichen Pflichten meines Lebens zu vernachlässigen. Und darum möchte ich Ihnen folgenden Tipp mitgeben. Wenn Sie beten, allein oder auch in der Gebetsgemeinschaft, dann fangen Sie nicht einfach an, schießen Sie nicht gleich los, sondern bleiben Sie ein paar Augenblicke ganz still. Machen Sie sich bewusst, jetzt bin ich in der Gegenwart des lebendigen Gottes und dann fangen Sie an zu beten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum können wir so sicher sein, dass wir in der Gegenwart Gottes sind? Die Bibel sagt, weil wir durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum. Sehen Sie, wir sind alle Sünder. Wenn wir etwas verdient hätten, dann hätten wir die Hölle verdient, aber keine Gebetserhörung. Aber ich habe es im ersten Vortrag schon gesagt, Jesus Christus ist für uns am Kreuz gestorben und wenn wir uns bekehren und uns ihn in unser Leben aufnehmen, dann sind wir seine Kinder, wir sind Gerechte, haben wir letztes Mal gesehen und von diesem Augenblick an haben wir immer und jederzeit die Möglichkeit vor den Thron Gottes. Und darum am Anfang des Gebetes, noch einmal, bleiben Sie ein paar Augenblicke ruhig. Überlegen Sie sich, ich bin jetzt in der Gegenwart von Jesus und ich darf das sein, weil Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Ist das verständlich? Ich frage ein bisschen nach, Sie haben ein gutes Abendessen gehabt, sind Sie bei mir? Ist das verständlich? Okay. Und damit komme ich zum Zweiten. Und jetzt bitte ich Sie, dass Sie gut zuhören. Das, was ich Ihnen jetzt sage, haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, aber es ist nicht so gängig. Es könnte sogar sein, für den einen oder anderen von Ihnen ist das ganz, ganz neu. Welche Gebete erhört Gott? Gott erhört intensive Gebete. In unserem Text heißt es, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und jetzt ist es interessant, wenn wir die griechische Sprache lesen, dann bedeutet dieses Wort ohne Aufhören weniger ein Zeitbegriff. Oder im Deutschen haben wir ja den Eindruck, ohne Aufhören bedeutet einfach ohne Aufhören. Also wir beten immer. Aber im Griechischen bedeutet dieses Wort intensiv, energisch, ausgestreckt, erwartungsvoll. Das steckt in diesem Wort. Vielleicht haben Sie schon mal einen 100-Meter-Läuferlauf angeschaut. Die Läufer gehen an die Startflöcke, sie knien sich nieder. Alle Muskeln spannen sich an, dann kommt der Startschuss, sie schießen los und alle Muskeln sind angespannt. Manchmal sieht man ja so ein bisschen die Ader noch da an der Stirn. Sie wollen in jedem Fall gewinnen. So bemühen sie sich. Das steckt in diesem Wort. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 22, Vers 33, steht dieses Wort noch einmal. Und dort ist vom Gebetskampf Jesu im Garten Gethsemane die Rede. Und Sie wissen, wie Jesus gebetet hat. Sein Schweiß war wie Blut, der zur Erde tropfte. Er rang mit dem Tod. So hat Jesus gebetet. Und da ist genau dieses Wort. Also die Gemeinde hat intensiv, wirklich intensiv gerungen. Noch einmal, es gibt auch das Gebet einfach der Gemeinschaft, der Anbetung, des Lobpreises. Das ist dann nicht so ein intensives Gebet. Aber hier geht es um die Fürbitte. Wenn Sie das Neue Testament einmal lesen, dann fällt Ihnen auf, dass sehr oft von Gebetskampf die Rede ist. Zum Beispiel Römer 15, da bittet Paulus seine Leser, ich ermutige euch, ermahne euch aber durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, dass ihr mir kämpfen helft durch eure Gebete für mich zu Gott. Oder von seinem Mitarbeiter Epaphras schreibt er, er ringt alle Zeit in seinen Gebeten für euch, damit ihr feststeht. Er ringt, er kämpft. Jetzt überlegen Sie einmal, und wie oft sind unsere Gebete so hohl und leer und wenig Kampf dabei. Nicht wahr? In Tibet gibt es sogenannte Gebetsräder. Das ist eine Messingschale auf einem Stab. Da kann man ein Gebetsanliegen aufschreiben, dort hineinlegen, ein bisschen drehen und das Gebet herunterhaspeln. Sie haben vielleicht schon mal einen Katholiken beobachtet, wenn er den Rosenkranz betet, er haspelt sie einfach runter. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wie oft sind unsere Gebete sehr, sehr ähnlich. Wir haspeln sie einfach runter. Wenn ich Sie heute Abend fragen würde, wofür haben Sie heute Morgen gebetet, dann fürchte ich, dass einige von Ihnen sagen müssten, ich habe keine Ahnung, wofür ich gebetet habe. Ja, glauben Sie wirklich, dass Gott so ein oberflächliches Gebet erhört? Einige von Ihnen können vielleicht ganz genau sagen, wofür Sie gebetet haben, aber nicht, weil Sie intensiv gebetet haben, sondern weil Sie einfach immer dasselbe beten. Und jetzt möchte ich richtig verstanden sein. Wir dürfen natürlich immer wieder für dasselbe beten, aber es muss intensiv sein. Wenn wir es einfach als Pflichtübung herunterraspeln, ja, glauben Sie wirklich, dass Gott solche Gebete erhört? Die Kirchengeschichte und die Missionsgeschichte ist voller Beispiele von Frauen und Männern, die in dieser Weise gebetet haben und Großes erlebt haben. Ich denke zum Beispiel an David Brainerd. Er war Missionar in der indigenen Bevölkerung in Kanada, in den Wäldern. Er war gesundheitlich krank, er hatte wahrscheinlich Tuberkulose. Er hat manchmal so intensiv in den Wäldern Kanadas gebetet und gerungen, dass er trotz klirrender Kälte in Schweiß ausgebrochen ist. Dr. Park, der ihn sehr gut gekannt hat, hat später einmal gesagt, wenn ich David manchmal beten sah, hatte ich den Eindruck, er ist nicht ganz normal. Aber David Brainerd erlebte eine Erweckung unter den Indianern. Wissen Sie, ich wünschte mir manchmal, wir würden so intensiv, so leidenschaftlich beten, dass Leute, die uns beobachten würden, vielleicht sagen, die sind nicht ganz bei Trost. Und wir würden Erweckung erleben. So, und jetzt kommt es. Jetzt müssen Sie wirklich alle dabei sein. Wie kommen wir zu einer solchen intensiven Gebetshaltung? Und da gibt es eine falsche Antwort und es gibt eine richtige Antwort. Die falsche Antwort ist, dass wir das aus eigener Kraft heraus produzieren. Ich weiß nicht, wie Sie schon gebetet haben, in welchen Kreisen, aber je nachdem, wo Sie gewesen sind, haben Sie vielleicht schon mal erlebt, man fängt an zu beten und am Anfang ist das ganz ruhig, ganz normal und dann fängt jemand an zu beten und es wird immer lauter und immer lauter und immer lauter, dass einem schon fast die Ohren dröhnen. Und irgendwie merkt man, aber es stimmt nicht. Das ist nicht echt. Wissen Sie, das ist der fleischliche Weg. Man versucht, etwas zu produzieren. Der richtige Weg ist, dass der Heilige Geist, der in uns wohnt, in und durch uns betet. Ich zeige Ihnen das zunächst einmal theoretisch anhand einer Bibelstelle. In Römer 8 sagt die Bibel, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Das ist uns allen klar, wir sind manchmal einfach schwach zum Gebet. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Und jetzt kommt die Lösung, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzer. Das ist das Geheimnis. Jetzt gibt es Christen, die verstehen diese Bibelstelle folgendermaßen. Wir beten hier ein ganz schwaches, armseliges Gebet. Dieses schwache, armselige Gebet steigt irgendwie in den Himmel. Im Himmel oben kommt der Heilige Geist und er macht aus diesem Heiligen Geist einen unaussprechlichen Seufzer. Soll ich Ihnen sagen, ich bin zutiefst überzeugt, dass diese Bibelstelle etwas anderes meint. Wo ist der Heilige Geist im Moment? Wo wohnt er? Nun, er wohnt in uns. Und jetzt möchte der Heilige Geist uns eine Last aufs Herz legen, zum Beispiel für verlorene Menschen oder für andere geistliche Anliegen, dass Menschen im Glauben wachsen, dass Menschen in der Heiligung vorwärts kommen. Der Heilige Geist legt uns eine Last aufs Herz und jetzt gibt er uns auch die Kraft und die Konzentration, sodass wir intensiv beten können, dass es fast ein unaussprechlicher Seufzer ist. Sie fragen jetzt vielleicht, ja, wie sieht das ganz praktisch aus? Bei mir ist es manchmal so, dass ich beten möchte. Ich habe auch Zeit zum Gebet. Bitte sagen Sie nicht, Sie haben keine Zeit. Wir haben immer Zeit, es ist nur eine Frage der Priorität. Aber ich spüre, mein Herz ist kalt. Irgendwie, das ist so leer und ich kann mich nicht konzentrieren und habe keine Last für die Anliegen, die der lebendige Gott hat. Und dann bete ich und sage, Herr Jesus Christus, ich möchte jetzt beten. Und ich bitte dich jetzt, dass du mir eine Last aufs Herz legst, zum Beispiel für die verlorenen Menschen, und dass du durch den Heiligen Geist in und durch mich betest. Und dann erlebe ich, nicht immer, aber oft, wie eine Last sich auf mein Herz legt und ich bekomme intensive Kraft auch zu beten. Es ist wirklich fast ein unaussprechlicher Seufzer. Das müssen Sie mal ausprobieren. Ich war in einer Gemeinde, ich hatte ein Gebetsseminar, habe am ersten Abend über dieses Thema geredet. Am dritten Abend kommt eine knapp 20-jährige Frau auf mich zu und sagt, Beat, ich habe ausprobiert, was du vor 2 Tagen gelehrt hast. Ich bekam natürlich solche Elefantenohren, habe gedacht, jetzt bin ich ja gespannt, was passiert. Und dann sagt sie, es ist genau das passiert, was du gesagt hast. Ich bekam eine riesige Last und konnte intensiv beten. Es war fast ein unaussprechlicher Seufzer. Also ich bitte Sie jetzt wirklich, nehmen Sie das mal mit nach Hause. Sie können das wieder vergessen natürlich. Aber morgen früh probieren Sie es einmal. Machen Sie das einmal. Nur wenn Sie das probieren, haben Sie eine Ahnung, worüber ich jetzt gepredigt habe. Ich kann Ihnen das leider nicht besser erklären. Aber Sie können es probieren und Sie werden sehen, es wird passieren. Also Gott erhört das intensive Gebet, aber nicht selber produziert, sondern wir übergeben das. Der Heilige Geist legt uns eine Last auf und er hilft uns auch, dass wir so beten. Übrigens, im Neuen Testament steht 2-mal, wir sollen im Geist beten. Und im Grunde genommen ist genau das damit gemeint. Verständlich? Nicken Sie mindestens mal theoretisch. Okay, jetzt müssen Sie es nur noch ausprobieren, wenn Sie es verstanden haben. Ich komme jetzt zum dritten. Welche Gebete erhört Gott? Gott erhört gerne das gemeinsame Gebet. In unserem Text heißt es, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott, also die Gemeinde. Natürlich erhört Gott auch Einzelgebete. Wenn Sie die Bibel genau studieren, dann merken Sie ganz schnell, dass Gott oft auch Gebete von Einzelpersonen erhört hat. Oft sind es die gewaltigsten Gebetserhörungen gewesen. Denken Sie an Josua, der betet und die Sonne bleibt stehen. Ich meine, das ist ja unglaublich. Aber Jesus hat uns ein wunderbares Versprechen gegeben. Und zwar hat er in Matthäus 18 gesagt, wahrlich, ich sage euch, wenn 2 unter euch eins werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen geschehen von meinem Vater im Himmel. Denn wo 2 oder 3 versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Meine Freunde, das ist eine fast grenzenlose Gebetsverheißung. Stimmt's? Also Jesus verspricht, er sagt, wenn 2 Christen über einem Gebetsanliegen eins werden, können sie dafür beten, es wird garantiert passieren, garantiert. Sie schauen mich total kritisch an, wie wenn ich von einem fremden Mondstern komme. Warum schauen Sie mich so fragend an? Ja, ich weiß natürlich schon, warum. Weil sie denken, ja, das stimmt ja nicht. Wie oft beten wir zusammen, Gebetsgemeinschaften, Gebetszweierschaften, Gebetsdreierschaften, und wir erleben trotzdem keine Gebetserhörung. Wie ist das denn zu verstehen? Jetzt hören Sie gut zu. Wenn wir miteinander beten, heißt das noch lange nicht, dass wir eins geworden sind über diesem Gebetsanliegen. Ich zeige das an einem Beispiel. Angenommen, Sie hätten ein Gebetsanliegen. Und Sie kommen auf mich zu und würden sagen, Beat, ich habe ein Gebetsanliegen, könntest du mit mir für dieses Gebetsanliegen beten? Nun müssen Sie wissen, dass ich meistens ein freundlicher Mensch bin. Und darum würde ich natürlich mit Ihnen für dieses Anliegen beten. Also Sie beten für das Anliegen, ich bete für dieses Anliegen, wir beten beide für dieses Anliegen. Aber das heißt nicht, dass wir eins geworden sind über diesem Gebetsanliegen. Ich bete nur für dieses Gebetsanliegen, weil Sie mich darum gebetet haben. Eins werden über einem Gebetsanliegen bedeutet, dass der Heilige Geist zwei oder mehreren Christen das gleiche Anliegen aufs Herz legt. Jetzt kommen sie zusammen und jetzt beten sie miteinander und Gott wird ihr Gebet erhören. Es war sehr interessant, als ich diese Predigt zum ersten Mal gehalten habe in unserer Gemeinde, kam am nächsten Donnerstag unser Pastor in die Gebetsstunde. Wenn er Gebetsstunden leitet, dann hat er es normalerweise so, dem ersten Teil bringt er drei oder vier Gebetsanliegen, die ihm wichtig sind, und wir sind natürlich eine nette Gemeinde und darum beten wir für die Anliegen, die er hat. Ist ja keine Frage. Übrigens, das ist nur der Sturm, das wussten Sie ja, dass es kommt. Also bleiben Sie bei mir. Okay. Also normalerweise hat er einfach gesagt, und wir beten für diese Anliegen. Und jetzt kam er nach dieser Predigt und hat gesagt, Leute, ich habe drei Gebetsanliegen. Aber ich möchte jetzt nicht, dass wir einfach dafür beten, sondern ich frage euch, seid ihr in diesem Gebetsanliegen mit mir eins? Und da hat er das erste Anliegen gebracht, alle waren eins. Hat er das zweite Anliegen gebracht, alle waren eins. Hat er das dritte Anliegen gebracht, und dann hat einer der Beter gesagt, Andreas, bei diesem Gebetsanliegen kann ich nicht mit dir eins sein. Ich weiß nicht mehr, ob wir dann trotzdem dafür gebetet haben oder nicht. Aber was mich gefreut hat, ist, dass unser Pastor verstanden hat, worum es geht. Wir müssen eins sein in den Gebetsanliegen. Nun sage ich Ihnen natürlich ganz offen, ich weiß das auch nicht, wie man das in einer Gebetsstunde machen möchte. Wenn ich weiß nicht, wie viele Leute in ihrer Gebetsstunde sind, 50, 100. Oder wenn 50 oder 100 Leute in der Gebetsstunde sind, kann man ja nicht jeden einzeln fragen, bist du eins, bist du eins, bist du eins, bist du eins, bist du eins in diesem Gebetsanliegen. Von daher wird es so sein, dass wir wahrscheinlich die Gebetsstunden weiter so halten, wie wir sie schon immer gehalten haben. Also auch wir in unserer Kirche, das war einmalig. Normalerweise, wir beten halt dann einfach für die Anliegen. Obwohl es sich vielleicht lohnen würde, hier etwas zu verändern. Es gab in der Kirchengeschichte eine Bewegung, das war die Heiligungsbewegung. Da hat man tatsächlich zu einem großen Teil darauf geachtet. Man hat an einem Abend vielleicht nur ganz wenige Gebetsanliegen gehabt, aber für die hat man intensiv gebetet und hat vielleicht schneller erlebt, dass Gott dieses Gebet erhört hat. Aber wie gesagt, ich bin nicht so sicher, ob man das in einer Gebetsstunde machen kann, aber in einer Gebetszweierschaft oder in einer Gebetsdreierschaft oder wenn man als Ehepaar miteinander betet, sollte man nicht einfach irgendwie drauf losbeten, sondern man sollte sich wirklich fragen, sind wir eins? Also meine Frau und ich, wir praktizieren das seit ein paar Jahren. Und ich kann Ihnen das nicht restlos hundertprozentig sagen, aber wir haben den Eindruck, seit wir darauf achten, dass wir mehr Gebetserhörungen erleben als vorher. Also Gott erhört Gebete, wo wir eins geworden sind über dem Gebetsanliegen. Angekommen? Trotz Sturm und allem? Also, auch hier wieder, Sie müssen experimentieren, ist klar, Sie müssen probieren. Das sind so geistliche Wahrheiten, die man lernen kann in der Beziehung zu Jesus. Und damit komme ich noch zum Letzten. Welche Gebete erhört Gott? Gott erhört Gebete, die konkret sind. Es heißt in unserem Text, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn, für Petrus zu Gott. Ich weiß nicht genau, wie sie beten, das ist jetzt auch gut so. Aber ich komme in viele Gemeinden, da gibt es so Allerweltsgebete. Kennen Sie die? Herr segne. Herr, segne die Ältesten. Herr, segne die Baukommission. Herr, segne die Jugend. Herr, segne die Missionare. Und ich denke manchmal, angenommen, Gott würde dieses Gebet erhören. Wie sieht die Gebetserhörung aus? Herr, segne. Natürlich bete ich auch manchmal so, weil ich nicht konkreter weiß, wie ich beten sollte. Das mache ich natürlich auch, dass ich sage, Herr, segne. Aber wir sollten es uns weniger bequem machen. Und wir sollten mehr fragen, was will Gott eigentlich, wofür wir beten? Was ist das Herzensanliegen von Gott? Was steht in der Bibel? Wo haben wir Verheißungen und Zusagen in der Bibel? Und dann sollen wir möglichst konkret beten. Und ich verspreche Ihnen, je konkreter Sie beten, umso konkretere Gebetserhörungen werden Sie erleben. Ist ja logisch, weil Sie konkret beten. Wir haben das erlebt in der Gemeinde, die wir als Ehepaar schon seit vielen, vielen Jahren besuchen. Als wir dorthin kamen, da gab es auch so diese Allerweltsgebete, Herr segne. Und irgendwann mal habe ich unsere Beter ein bisschen herausgefordert. Das haben Sie sich schon gemerkt, das mache ich gerne. Ich habe gesagt, Leute, wenn wir für die Ältesten beten, Herr segne die Ältesten, dann müssen wir uns einfach im Klaren sein, die treffen sich, ob wir für sie beten oder nicht. Natürlich, wir erwarten, dass sie klügere Entscheidungen treffen, aber prüfen können wir es nicht. Wenn wir für die Baukommission beten, ja, die treffen, ob wir für sie beten oder nicht. Natürlich, wir erwarten, dass sie klügere Entscheidungen treffen, aber prüfen können wir das nicht. Und dann habe ich gesagt, darum sollten wir neben diesen allgemeinen Gebetsanliegen, also noch einmal, die sind richtig, sollten wir konkret beten. Also wir sollten ein Anliegen haben, wo wir ganz genau merken, Gott hat es erhört oder nicht. Als wir das nächste Mal zusammenkamen, haben wir uns überlegt, was? Wir sind uns eins geworden, also fast so wie der dritte Punkt von heute Abend. Und zwar haben wir gesagt, wir möchten dafür beten, dass sich innerhalb von einem Jahr ein Mensch, der noch nicht zu unserer Gemeinde gehört, also nicht irgendein Kind, Teenager oder Jugendlicher, aber ein Mensch, der im Umfeld unserer Gemeinde ist, sich für Jesus entscheidet. Sie sagen jetzt vielleicht, ja, das ist ja nichts Gewaltiges, das erleben wir immer, aber wir waren A, eine sehr kleine Gemeinde und B, wir haben über Jahre keine einzige Bekehrung erlebt. Also es war schon eine rechte Herausforderung und wir hatten auch keine evangelistische Veranstaltung geplant. Es war ein ganz normales Jahr. Dann verging ein halbes Jahr, nichts passierte, dann ging es weiter, wir kamen in die letzte Woche. Und ich habe das natürlich notiert und es war ganz klar, ich werde die Beter stellen. Wenn wir innerhalb von einem Jahr nicht erleben, dass sich ein Mensch durch unsere Gebete bekehrt, dann müssen wir uns schon fragen, wo wir irgendwie schief liegen. Und dann ist es passiert, in dieser letzten Woche hat sich eine Nachbarin einer unserer Beterinnen für Jesus entschieden. Ich sage Ihnen, das war für mich eine der köstlichsten Bekehrungen, die ich in meinem ganzen Leben je erlebt habe. Und ich habe schon viele Bekehrungen erlebt, manchmal viel mehr an einem einzigen Abend. Aber das war so etwas von köstlich und das hat uns total motiviert. Und wir haben angefangen, intensiv zu beten und haben dann in den nächsten 3, 4, 5 Jahren erlebt, wie sich 30, 40 oder sogar 50 Kinder, Teenager und Jugendliche bekehrt haben. Es war ein richtiger geistlicher Aufbruch. Wissen Sie, was dann passiert ist? Und ich sage Ihnen das einfach, um Ihnen zu zeigen, auf diesem Niveau zu beten, ist gar nicht so einfach. Dann sind wir wieder abgesagt. Unsere Gebete wurden wieder so, ja, einfach Durchschnitt. Und dann vergingen einige Jahre, dann kommt eine Beterin auf mich zu und sagt, Beat, ich habe den Eindruck, wir haben keinen Zugang mehr zum Thron Gottes. Habe ich gesagt, doch, den haben wir immer, steht im Hebräerbrief. Aber ich weiß, was du meinst. Wir beten zu wenig konkret. Wir haben wieder damit angefangen und haben in den letzten 11, 12 Jahren wirklich viele Wunder erlebt. Wir haben erlebt, wir haben gebaut und es war interessant, unsere Ältesten haben gesagt, ich sage nicht, dass das alle so machen müssen, aber sie haben gesagt, wir bauen ohne Fremdschuld, also ohne Hypothek und ohne Baukredit, nur mit den Gaben unserer Leute und mit den zinslosen Darlehen ebenfalls von unseren Leuten. Und der Betrag, der fehlte, es war ein recht großer Betrag, wir sind keine Krösusse, nannten wir den noch vom Herrn zu erbittenden Betrag. Nach einem Jahr hatten wir den Bau fertig, Bauabrechnung abgeschlossen, wir haben keine Schulden. Wir konnten alles zahlen mit den Gaben und mit den zinslosen Darlehen unserer Leute. Aber was noch besser war, während der Bauphase hat sich ein Bauarbeiter bekehrt. Nicht aus einem frommen Hintergrund, nicht durch Evangelisation, sondern er war bei einem Ältesten von uns, am Samstag, am Sonntag hat er sich bekehrt. Am Sommer haben sich 10 Kinder und Teenager bekehrt. Im Herbst hatten wir eine Veranstaltung, am Ende kommt jemand nach vorne und sagt, ich habe euch etwas Wunderschönes zu sagen, ich habe mich am letzten Montag bekehrt. Im Advent damals, in jenem Jahr, hatten wir 4 spezielle Gottesdienste geplant. Dabei war nur einer der 4 klar evangelistisch. Die anderen, wir nennen das in der Schweiz, waren niederschwellig. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff schon mal gehört haben, niederschwellig. Niederschwellig ist so ein Angebot, wo man die Leute gut einladen kann. Also zum Beispiel eine Sonntagsschul-Weihnachtsfeier oder ein Chor singt. Und man kann die Leute einladen, alle finden das toll und alle bekommen auch irgendwie etwas Gutes mit. Aber solche Veranstaltungen beißen nicht. Also die Leute werden nicht so konfrontiert. Man nennt das niederschwellig. Eine gute Sache, aber normalerweise bekehren sich durch solche Veranstaltungen kaum Leute. Am ersten Sonntag hatten wir so einen niederschwelligen Gottesdienst. Jemand kam durch die Werbung. Gut, das kann man noch verstehen. Aber das Wunderbare hat sich bekehrt. Zweiter Gottesdienst war klar evangelistisch, haben sich 2 Leute bekehrt. Und im Laufe der Adventszeit noch einmal eine 4. Person. So könnte ich Ihnen das über Jahre sagen, über Jahre hinweg. Und zwar fast immer ohne Evangelisation. Christen haben mit anderen darüber geredet und Menschen haben sich bekehrt. Und ich sage Ihnen noch etwas, wir sind eine absolute Durchschnittsgemeinde. Das möchte ich Ihnen hier wirklich deutlich sagen. Also wir haben nicht so Überflieger von Pastoren, wo man sagt, ja, wenn wir die hätten, dann würde es bei uns auch so aussehen. Sondern wir haben einfach Pastoren, die gute, solide Predigten haben, aber ganz einfach Durchschnitt. Sie sagen, ja, Sie haben einen Evangelisten. Ja, das stimmt, aber ich bin fast nie in der Gemeinde. Und die allerwenigsten Leute, die sich bekehrt haben, haben sich irgendwie durch einen Dienst von mir bekehrt. Also es hat nichts mit mir zu tun. Ich betone das deswegen so deutlich, weil ich immer wieder sage, wenn wir das damals erlebt haben, dann kann das jede Gemeinde auch erleben. Aber wir müssten beten. Jetzt sage ich Ihnen noch etwas. Seit ein paar Jahren erleben wir wesentlich weniger. Ich kann nicht genau sagen, woran es liegt, aber ich kann eine Beobachtung sagen. Die Gebetsstunden sind deutlich weniger besucht. Die älteren Christen sind inzwischen alt geworden und wagen es nicht mehr am Abend rauszugehen. Und die Jüngeren haben es noch nicht wirklich entdeckt. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt. Auf jeden Fall, wir erleben es relativ wenig. Letztes Jahr gab es so ein kleines Zwischenhoch, das freut uns. Es sind einige zum Glauben gekommen, aber nicht so viel wie eine gewisse Zeit. Und dieses Jahr noch gar niemand. Und bitte, wir haben immerhin schon den Februar. Wir ringen wirklich darum, dass Gott einen geistlichen Aufbruch wirkt und dass wir beten. Also schauen wir noch einmal diesen Text an. Welche Gebete erhört Gott? Gott erhört Gebete, die an ihn gerichtet sind. Gott erhört Gebete, die intensiv sind, aber nicht aus eigener Kraft heraus, sondern durchs Wirken des Heiligen Geistes. Gott erhört Gebete, wo man eins geworden ist über dem Gebetsanliegen. Und Gott erhört konkrete Gebete. So, das war das, was ich Ihnen sagen wollte. Und jetzt sehe ich, Samuel ging irgendwie runter. Ist auch nicht schlecht. Dann gebe ich Ihnen jetzt nämlich die Möglichkeit, nicht holen, dann gebe ich Ihnen, er sieht es unten, dann gebe ich Ihnen jetzt die Möglichkeit zu rückfragen. Sind Sie sich das gewohnt? Also fragen Sie jetzt Dinge über das Gebet, die Sie vielleicht beschäftigen. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen antworten kann. Ich möchte Sie ermutigen, es gibt keine dummen Fragen, es gibt manchmal dumme Antworten. Und vielleicht kann ich sie Ihnen nicht beantworten. Noch etwas, die Fragen, die Sie sich nicht getrauen zu stellen, das sind die spannenden Fragen, die viele auch interessieren würden, aber sich auch nicht getrauen zu stellen. Also, bis Samuel nach oben kommt, gebe ich Ihnen jetzt die Möglichkeit, einfach zurückfragen. Und Samuel, solltest du mich zufälligerweise hören, dann darfst du dann einfach auch nach oben kommen. Aber jetzt zunächst einmal die Fragen. Ja, ich habe extra gewartet. Super! Ist das gut? Wir haben ja noch, was hast du gedacht, bis etwa 20 Uhr. Und dann haben wir ja Zeit noch zum Gebet. Wir wollen ja praktizieren, was wir gehört haben. Gut, wer stellt Fragen? Ja, super. Genau, wir finden in der Bibel keine Haltung. Also wir finden natürlich Haltungen, aber wir finden keine vorgeschriebene Haltung. Das ist klar. Also von daher kann man in einer unterschiedlichen Art und Weise beten. Wir finden das Knien. Wir finden interessanterweise in der Bibel auch, dass sie sich ganz hingelegt haben. Wir finden auch das Gehen. Ich glaube, dass sie auch gegangen sind. Aber wir finden keine wirkliche Haltung. Also was wir noch haben, ist, dass sie die Hände hochgehalten haben, auch im Neuen Testament. Aber grundsätzlich kommt es auf die Haltung nicht an. Ich würde darauf achten, dass es eine Haltung ist, bei der ich mich am allerbesten konzentrieren kann. Also keine gute Haltung ist, im Bett zu beten. Also im Bett beten können Sie, wenn Sie nicht schlafen können, können Sie das ausnützen, obwohl die Frage ist, ob Sie besser aufstehen. Aber auf jeden Fall nicht am Morgen noch schnell, oh Herr Jesus, und am Abend vor dem Einschlafen, da können Sie nicht kämpfen. Also das ist ziemlich sicher. Ich persönlich, ich gehe. Also das ist meine Gebetshaltung. Also ich gehe in meinem Zimmer hin und her, wenn es Sommer ist oder Frühling, gehe ich hinaus. Also man sieht mich dann häufig. Und ich bin sehr konzentriert, dass es also sein kann, dass ich Sie nicht sehen würde. Obwohl ich Sie kennen würde. Also Sie kennen würde, ist klar. Das ist eine Möglichkeit. Ich persönlich habe einen kleinen, schwachen Kreislauf. Merkst du das übrigens jetzt auch wieder beim Wind? Also das Schwierigste für mich ist zu stehen. Habe ich lernen müssen bei Ihnen oder bei den Russlanddeutschen, habe ich gelernt. Aber ich muss mich immer irgendwie halten und manchmal frage ich die Leiter, ob ich ausnahmsweise sitzen darf, weil ich kann mich einfach kaum konzentrieren und so weiter. Also es sollte eine Haltung sein, die aktiv ist, wo ich konzentriert bin. Ja. Natürlich kann auch meine Herzenshaltung etwas sein. Also natürlich kann es sein, dass ich auf die Knie gehe, weil das jetzt meine Haltung ist. Ist ja klar, was das bedeutet. Oder mich, also ich habe mich jetzt noch, ja, ich habe ich auch schon gemacht, aber es fast nicht, mich hingelegt. Also es bedeutet dann wirklich, Herr Jesus, hier bin ich. Habe ich ein paar wenige Male gemacht. Aber es müsste dann wirklich dem Herzen sprechen. Ja, gut, weitere Fragen? Oh, ich sollte die Frage wiederholen für den Livestream. Weitere Fragen? Sie sind so lebendige Zuhörer, vielleicht sind Sie auch lebendige Fragensteller.
Du hast vorhin gesagt, dass wenn wir eins werden über ein Gebet, ja, dann erhört Gott. Aber Jesus, der gibt ja auch an uns persönlich, also an einzelne Leute, die Verheißung, zum Beispiel Markus 11,24. Ja. Alles, was ihr beten werdet, werdet ihr empfangen.
Genau, jetzt sind wir, wäre eine Predigt für sich. Aber ich bringe es ganz kurz. Wann können wir im Glauben beten? Weil das Gebet des Glaubens wäre ja genau wieder so eine hundertprozentige Verheißung. So wie die, die wir heute gesehen haben. Also das hast du unglaublich gut gemerkt. Also wir haben sie, wenn wir eins werden, Heiliger Geist legt das auf unser Herz. Und diese Sache, dass wenn wir im Glauben beten, würden wir es bekommen, die ist ja wieder so absolut. Eben Markus, hast du sie gleich? Ja. Man kann sie vielleicht einblenden. Markus 11,24. Bitte mal einblenden. Matthäus 11, Vers 24. Habt ihr sie? Ja, genau. Darum sage ich euch, und jetzt kommt wieder diese Absolutheit. Alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und jetzt müssen wir die Bibelstelle richtig verstehen. Wann können wir im Glauben beten? Wir können im Glauben beten, wenn wir den Willen Gottes kennen. Also es gibt eine zweite Bibelstelle, die ist damit ganz eng verwandt. Und das ist 1. Johannes 5, die Verse 14 und 15. Und die beiden Bibelstellen muss man zusammenbringen. Das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Haben wir es wieder. Wenn wir nach seinem Willen bitten, hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Einverstanden? Also, das sind zwei Bibelstellen, die muss man miteinander verbinden. Wenn ich den Willen Gottes kenne, dann kann ich im Glauben beten, muss ich im Glauben beten, und dann werde ich es hundertprozentig bekommen. Aber ich muss den Willen Gottes kennen. Verständlich? Wie erkenne ich den Willen Gottes? Das war keine rhetorische Frage. In der Bibel. Also wenn ich eine Verheißung habe, wenn ich eine Zusage habe, dann kann ich nach dem Willen Gottes beten und dann muss ich im Glauben beten. Also wenn ich zum Beispiel keine Weisheit habe, Jakobus 1, dann soll ich um Weisheit bitten und der wird jedem gerne geben, sagt die Bibel in Jakobus 5. Also ich muss nicht beten, Herr Jesus, wenn es deinem Willen entspricht, schenke mir Weisheit. Sondern ich habe eine Zusage und wenn ich die habe, kann ich mit dieser Zusage im Glauben beten. Verständlich? Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, wie man den Willen Gottes kennen kann. Dass der Heilige Geist einem ein Gebetsanliegen aufs Herz legt und sagt, das will ich jetzt tun. Das ist wirklich möglich. Das ist natürlich schon wieder ein bisschen subjektiv, das ist mir schon klar. Aber es gibt immer wieder Leute, die das erlebt haben, auch ich schon, wo man weiß, ja, das will Gott jetzt geben und dann kann man im Glauben beten. Was macht man, wenn man keine Zusage hat? Kann Gott dann trotzdem Gebete erhören? Ja, natürlich, wir haben es heute Abend den ganzen Abend gesehen. Merken Sie jetzt den Link zu vorher. Die Gemeinde hat nicht im Glauben gebetet, nicht das Gebet des Glaubens. Die hatten ja größte Zweifel, aber sie haben intensiv gebetet, sie haben konkret gebetet, sie haben zusammen gebetet und sind auf diese Verheißung dazugekommen. Das heißt, wir haben in der Bibel ganz verschiedene Gebetsverheißungen, wie wir etwas bekommen. Und ich sage Ihnen noch von mir her, meine Stärke ist nicht das Gebet im Glauben. Überhaupt nicht. Ich habe immer irgendwelche Zweifel und so weiter. Und ist das jetzt wirklich Jesus, wer mir das gesagt hat? Und gut, steht in der Bibel, aber habe ich die Bibelstelle auch richtig verstanden? Ich erreiche viel, viel mehr durch das, was ich im Vortrag gesagt habe. Also, dass ich intensiv bete, gemeinsam bete, konkret bete, das ist meine Stärke. Meine Stärke ist überhaupt nicht das Gebet des Glaubens. Also das habe ich ein paar Mal erlebt, aber es ist überhaupt nicht meine Stärke. Also müssen Sie keine Angst haben. Aber es sind verschiedene Zugänge, wie wir von Gott etwas bekommen können. Das ist verständlich. Also wenn Sie Zweifel haben, kein Problem. Dann gehen Sie auf andere Weise vor. Beten Sie intensiv, ausgestreckt, erwartungsvoll, konkret. Spielt keine Rolle, dass Sie Zweifel haben. Beten Sie. Aber wenn Sie eine Zusage haben in der Bibel, dann dürfen Sie keine Zweifel haben. Dann würden Sie nichts bekommen nach Jakobus 1. Ist das verständlich? Ein bisschen kompliziert, aber ist es angekommen? Ich kann es nicht besser erklären. Okay.
Wie erlebst du auf einer Evangelisation, ob eine Gemeinde gebetet hat oder nicht?
Es ist so, dass ich grundsätzlich eine Gemeinde nicht beurteile, weil ich könnte mich unglaublich täuschen. Also ich werde, sogar wenn ich natürlich denke, ich bin ja ein Mensch, ich denke natürlich auch über die Gemeinde, ist mir schon klar. Und wenn vor dem Abend noch eine Gebetsgemeinschaft ist, die Gemeinde hat 300 Leute und es sind 15 Leute da, denke ich, oh liebe Leute, wo sind die anderen? Und so, also das denke ich auch. Aber ich gebe mir Mühe, das nicht zu denken. Weil dieses Denken ganz schnell zur Sünde werden kann, weil ich beurteile hier etwas, wo ich nichts beurteilen kann. Es genügt, dass ich an mir selber zweifle. Das heißt, wenn eine Evangelisation hart ist oder harzig, dann hinterfrage ich mich, aber nicht die Gemeinde. Aus Prinzip. Weil ich kann ja die Gemeinde nicht verändern. Ich habe die Gemeinde auch schon mal zusammengestaucht. Das mache ich nicht mehr. Bin ein bisschen klüger geworden. Das hat aber genützt. Das war total interessant. Die wissen das heute noch. die war so schlecht besucht, die Gebetszeit, ist fast nichts passiert. Und irgendwann habe ich jetzt mir den Nucki rausgeholt, den Schnuller rausgeschlagen, habe gesagt, also ihr könnt weiter so machen, aber dann müsst ihr am Sonntag nicht enttäuscht sein. Und am nächsten Abend war der Raum voller Beter. Ich habe gedacht, du liebe Zeit, Herr Jesus, wenn du jetzt nichts wirkst, dann bin ich dann ganz schön blamiert. Und genau von diesem Abend an gab es einen Durchbruch. Das wissen Sie heute noch, die waren sehr barmherzig mir gegenüber. Die hätten auch wütend sein können. Und heute würde ich es nicht mehr machen. Also es war wahrscheinlich nicht besonders geistgewirkt, was ich dort gemacht habe. Aber es hat gewirkt, trotzdem. Also Gott kann auch Dinge tun, die nicht so gut sind. Aber ich versuche die Gemeinde nicht zu beurteilen. Gerne. Ja, das gibt es. Die Frage ist, dass man betet und plötzlich wird man irgendwo ganz woanders hingeführt, als man eigentlich beten wollte. Ja, das gibt es. Sie haben natürlich schon gemerkt, dass ich sehr strukturiert bin, wenn ich schon vom Gebetsheft und so lese. Also der Heilige Geist braucht, muss sich sehr anstrengen, dass ich nicht meine Gebetsliste bete. Aber das gibt es tatsächlich. Ich erlebe es weniger, dass ich anders bete. Ich erlebe aber, dass ich bete und meine Gedanken gehen spazieren. Und im ersten Moment, wenn sie spazieren gehen, hat man ja den Eindruck, boah, jetzt bin ich wieder unkonzentriert. Das kann sein, habe ich heute auch gesagt. Aber es kann auch sein, dass der Heilige Geist irgendwo hin einen führen will. Also ich habe schon für Dinge gebetet und dann irgendwie war mir plötzlich klar, jetzt sollte ich etwas tun. Hat schon irgendwo noch etwas mit dem Gebet zu tun gehabt, aber nicht mehr mit dem direkten Gebet. Würde in diese Richtung gehen. Ich glaube wirklich, dass es möglich ist. Ich würde auch mit dem Leiten lassen vom Heiligen Geist, würde ich Folgendes machen. Diejenigen, die total flexibel sind, diejenigen, die total flexibel sind, also so einfach wenig strukturiert, die möchte ich ermutigen, etwas strukturierter zu werden im Gebet. Dabei aber die Flexibilität zu behalten, okay? Weil da der Heilige Geist auch wirklich führen kann. Und diejenigen, die wie ich total strukturiert sind, die sollen strukturiert bleiben, aber ein bisschen flexibler werden, dass sie tatsächlich aufs Reden oder Wirken, wie man es immer formuliert, des Heiligen Geistes eingehen würden. Also man kann hier voneinander lernen. Man wird dabei aber immer ein Stück dem eigenen Charakter entsprechend beten. Ja, machen wir es mal bei der Evangelisation. Die Frage war, Luther hat gesagt, man soll beten, wie wenn alles Arbeiten nichts nützt und dann arbeiten, wie wenn alles Beten nichts nützt. Die Evangelisation wäre ein typisches Beispiel. Ich bete für gewisse Menschen und dann setze ich alles dran, dass sie sich bekehren. Alles, was möglich ist. Ginge in diese Richtung. Auch in einer Evangelisation, zunächst beten wir da vor dem Abend und dann versuche ich, das Beste zu geben, obwohl wir ja gebetet haben. So in diese Richtung müsste man das sagen. Übrigens, wenn wir jetzt über dieses intensive Gebet reden, möchte ich noch betonen, es geht nicht so um die alltäglichen Gebetsanliegen, also wenn ich einen Schlüssel verloren habe oder so. Dafür darf ich natürlich auch beten. Aber da muss ich nicht im Gebet ringen. Also ich hoffe, Sie haben das wirklich verstanden. Beim ganzen Abend ging es darum, wirkungsvoll, dass Gemeinde Jesu gebaut wird. Natürlich nicht nur Evangelisation, das stand jetzt einfach sehr vorne, weil ich hier predige, aber es würde auch viele Gebetsanliegen in der Gemeinde geben. Darf ich Sie noch provozieren? Okay. Beten Sie selbstverständlich für Kranke. Aber das ist nicht das Hauptanliegen in den Gebetsgemeinschaften. Wir finden das nirgends im Neuen Testament, dass in Gebetsgemeinschaften für Kranke gebetet wurde. Was sollen die Kranken machen, wenn sie krank sind? Sie sollen zu den Ältesten gehen und die sollen für sie beten. Das heißt, die Gebetsgemeinschaften, die wir haben im Neuen Testament, gehen alle in eine andere Richtung. Noch einmal, wir beten auch, wenn jemand ins Krankenhaus geht, selbstverständlich. Wir beten, wir haben jetzt einige Kranke in unserer Kirche, wir beten für sie, aber obwohl sie sehr krank sind, und sie sind wirklich, zwei sind unglaublich, die werden wahrscheinlich sterben, wenn Gott nicht ein Wunder tut, sie sind nicht das Hauptanliegen in der Gebetsstunde. Sondern das Anliegen ist wirklich, dass Gemeinde gebaut wird, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen im Glauben wachsen. Und denken Sie daran, wenn Menschen verloren gehen, ist das viel, 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 viel schrecklicher, als wenn ein kranker Mensch stirbt. Das ist uns natürlich nicht so nahe, weil wir sehen die Hölle nicht. Das ist das Dumme, vielleicht auch das Gute an der ganzen Sache. Der Kranke sehen wir, wie er leidet. Aber hier, wir sind dran in unserer Gemeinde, wir lehren. Also wir schulen das wirklich, indem wir immer wieder, ich freue mich, dass es Früchte trägt. Also gestern, ich sage Ihnen ein Beispiel, der die Leitung gehabt hat, es wird nicht weitergehen, kann niemand von zu Hause nachschauen, also es wäre noch wichtig. Der geleitet hat, unser Pastor, hat gerade Corona. Also war er nicht dabei. Und dann sagt er natürlich, ja, wir beten jetzt, wir haben zwei Anliegen, das war so der erste Teil, zwei Anliegen, das erste weiß ich gar nicht mehr, das zweite ist, wir beten für unseren Pastor, weil er Corona hat. Ich bin ja nicht dagegen, dass man für ihn betet, weil er Corona hat. Verstehen Sie mich wirklich recht? Aber es ist nicht unbedingt das wichtigste Anliegen, dafür können wir auch nachher noch beten, wenn wir in der Gruppe sind. Und dann hat zwei haben dann gebetet, die eine Person für das eine Anliegen und die andere Person, die hat das vergessen, dass wir den Pastor beten sollen und hat gesagt, Herr Jesus, jetzt haben wir wieder solche Freiheit in der Schweiz. Ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass du alles dran setzt, dass die Leute es nicht vergessen, wie unsicher wir alles haben und wie wir nichts im Griff haben, so im Stil, Herr Jesus, dass sie merken, wir brauchen dich. Also evangelistisch hat sie gebetet. Amen. Und dann war ein kurzer Moment ruhig, dann sagt sie, oh, ich habe ja gar nicht für unseren Pastor gebetet. Naja, wir gingen dann in die Gruppe, sie ist dann zu mir gekommen, habe gesagt, Doro, das war so gut, wir können ja jetzt noch für den Pastor beten. Aber du hast es genau entdeckt, also jetzt müssen wir doch nicht beten für Corona, das können wir ja nachher noch tun. Das Hauptanliegen ist doch, ich habe Angst, wenn Corona jetzt aufhört, habe ich Angst, dass wir wieder zur Normalität rübergehen und die Menschen, die haben jetzt schon kaum nach Gott gefragt, trotz Corona, und jetzt nach Corona werden sie wieder nicht nach Gott fragen. Also müssen wir doch beten und ringen, dass Menschen weiche Herzen bekommen für Jesus. Ich bete seit 3/4 Jahren dafür, dass das geschieht, aber Corona reicht nicht. Ja, sagt die Bibel auch. Amos sagt, Pest und alles nützt nichts, der Heilige Geist muss wirken. Aber verstehen Sie die Antwort? Ist das verständlich? Genau. Also von daher immer wieder überlegen, was betet man auch in Gebetsgemeinschaften. Bisschen provokativ, ich weiß, aber ich gehe am Sonntag wieder. Sind noch Fragen? Gut, wir haben jetzt ziemlich genau 8 Uhr. Ich freue mich jetzt auf die Zeit. Als ich sein Programm oder euer Programm bekommen habe, habe ich gedacht, boah, ist das intensiv. Ich finde es toll, dass Sie das machen und ich bin jetzt sehr gespannt.